Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir im Christusforum, an alle, die heute vielleicht das erste Mal da waren, da sind und an alle, die über den Livestream zugucken. Ja, wir sind mittlerweile in Teil 5 unserer Predigtreihe Beziehungsstark und heute geht es um das großartige Thema Freundschaften. Ja, bisher haben wir uns ja viel auch so mit ehelichen Sachen auseinandergesetzt und heute ist das aber tatsächlich ein Thema, was wirklich jedem was sagen sollte, egal ob er verheiratet ist oder nicht, sondern weil es um Freundschaften geht. Und ich muss sagen, die Vorbereitung war interessant, weil es in der Bibel jetzt nicht so wie bei anderen Themen so einen schönen dogmatischen Text gibt von Paulus, ne, wie zum Beispiel zum Thema, wie wird man errettet, wo drin steht, so und so und so und so wird Freundschaft geführt und so stellt Gott sich das vor. Das wäre für mich ein bisschen einfacher gewesen. Aber genau, deswegen werden wir uns heute mal so ein bisschen Bibeltexte aus verschiedenen Teilen der Bibel angucken, woraus man sich ableiten kann, wie Gott sich das Thema Freundschaft vorgestellt hat. Und ich möchte mit einem Fallbeispiel starten, und zwar mit einer Freundschaft, die im Alten Testament sehr ausführlich dargestellt wird. Und zwar ist es so, wenn man die Bibel liest, einmal von vorne bis hinten durch, dann wird einem eine Sache auffallen, dass eine Freundschaft besonders hervorgehoben wird, und das ist die von David und Jonathan. Die Geschichte dieser Freundschaft, die findet ihr im ersten Buch Samuel. Das ist im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Da wird es beschrieben. Und weil das allerdings die Kapitel 18 bis 31 beinhaltet, lese ich das euch nicht alles vor. Das könnt ihr zu Hause alles gerne nachlesen, sondern ich erzähle euch da ein bisschen was zu. Wie war die Situation? Das war zu Zeiten des Alten Testaments, wo Israel gerade den ersten König hatte. Und dieser erste König, das soll der Typ da oben mit der Krone sein, das ist Saul gewesen. Und Saul hatte einen Sohn, oder der hatte mehrere Söhne, aber sein erstgeborener Sohn, das war Jonathan. Und dieser Jonathan, der ist letztendlich später derjenige, der quasi von unserem anderen Hauptcharakter in diesem historischen Ereignis, nämlich von David, der beste Freund wurde. David ist derjenige, der später Saul als König nachfolgt. Und zwar war die ganze Situation so, Israel hatte sich einen König gewünscht. Das fand Gott eigentlich nicht so gut, weil er der König von Israel sein wollte. Aber er lässt ihnen diesen Wunsch und lässt ihn in diesem Ungehorsam quasi verharren. Und der Prophet, der damals eingesetzt war von Gott, der das Volk führen sollte, Samuel, der sucht dann mit Gottes Hilfe eben diesen Saul aus. Saul hatte aber ein Problem. Der war zwar irgendwie groß und war so, dass das ganze Volk ihn toll fand, aber er war nur dem Namen nach Teil des Volkes Gottes. Ja, er selbst hatte keine Beziehung zu Gott und war ihm auch bei vielen Gelegenheiten ungehorsam. Und deswegen hat Gott irgendwann dann gesagt, Saul wird abgesetzt, es muss einen neuen König geben, und zwar einen nach seinem Herzen. Und das sollte letztendlich David sein. Jetzt war es so, dass Saul selbst nicht wusste, sondern Samuel hat heimlich David zum König ernannt. Also quasi zum König als Nachfolger von Saul. Saul sollte noch so lange weiter regieren, bis er letztendlich gestorben ist. Aber Gott hat es dann so geführt, dass David durch eine Heldentat im Krieg die Aufmerksamkeit von Saul bekommen hat. Und Saul hat ihn dann quasi als Feldherr zu sich in die Armee reingeholt, weil er halt sehr erfolgreich gewesen war. Und da kommt es dann halt zu diesem sehr besonderen Moment in 1. Samuel 18, wo David und Jonathan sich kennenlernen und die sind sich auf dem ersten Blick sympathisch. Die finden sie richtig sympathisch und werden Freunde. Und im weiteren Verlauf ist es dann aber tatsächlich so, dass halt diese Geschichte einen etwas spannenden Turn nimmt. Und zwar ist es so, dass Saul irgendwann merkt, okay, David wird plötzlich beliebter als er beim Volk, weil David ein sehr erfolgreicher Feldherr ist und die Feinde Israels ziemlich effektiv schlägt. Da fallen dann solche Gesänge, Heldengesänge, wo gesagt wird, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Das war damals was Positives. Und das führt dann dazu, dass Saul David immer unsympathischer findet. Und dass man auch so merkt, okay, Saul merkt, dass David, obwohl er ihm gegenüber sehr loyal gewesen ist und David auch nie danach gestrebt hat, sich den Thron mit Gewalt zu holen, dass Saul ihn als eine Gefahr für seine Macht gesehen hat und an mehreren Gelegenheiten versucht, ihn umzubringen. Und jetzt muss man sich überlegen, Jonathan ist der älteste Sohn von Saul. Das heißt, natürlicherweise wäre er der Thronfolger gewesen. Eigentlich ist es sein Recht gewesen, wenn man jetzt so die damaligen Sitten so betrachtet. Und trotzdem ist es so, dass Jonathan, obwohl er eigentlich weiß, dass David derjenige ist, der an seiner Stelle König sein wird, das wird aus einer späteren Stelle klar, ist Jonathan David loyal gegenüber. Und zwar also seinem Freund. Ja? Er riskiert sein Leben für ihn, er tritt für David gegenüber seinem Vater ein und macht seinem Vater klar, dass es ziemlich ungerecht ist, dass er David halt versucht umzubringen, muss man halt ganz klar sagen. Und Jonathan riskiert sogar selbst sein Leben, indem er David letztendlich ganz am Ende als Saul versucht, ihn wirklich umzubringen und David fliehen muss, riskiert Jonathan sein eigenes Leben, um David quasi seinen Freund vor dem Zorn seines eigenen Vaters zu retten. Und das, obwohl, wenn David überlebt, es eindeutig sich schon angedeutet hat, dass er dann nicht König von Israel sein wird. Und Jonathan wusste das alles. Das wird aus einer besonderen Stelle klar. Das ist so die Schlüsselstelle, finde ich, in 1. Samuel 23, wo man sieht, wie Jonathan charakterlich gestrickt ist. 1. Samuel 23, die Verse 16 bis 17. Das ist schon während David auf der Flucht ist, also nachdem Jonathan ihm geholfen hat, vor seinem Vater zu fliehen. Und David sah, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte seine Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein nach dir. Und auch mein Vater Saul weiß es so. Das heißt, Jonathan ist nicht jemand, der irgendwie in diese Freundschaft rein investiert hat und dem nicht völlig bewusst war, dass das eigentlich ihm zum Nachteil sein wird, dass er David helfen wird, weil er dadurch nicht König werden wird. Und das sagt uns viel über den Charakter von Jonathan als Freund. Das eine ist, er ist im Gegensatz zu seinem Vater ein gottesfürchtiger Mensch. Er ist im Gegensatz zu seinem Vater ein Mensch, der Gott gehorsam ist, dem auch bewusst ist, dass Gott dieses Urteil quasi über seinen Vater gesprochen hat und dass er dadurch selbst nicht König sein wird und er akzeptiert das. Also er akzeptiert das, dass er selbst zurückgesetzt wird und statt ihm jemand anders König sein wird. Und auf der anderen Seite ist er loyal zu seinem Freund. Ja, er ist nicht jemand, der seinen eigenen Vorteil in dieser Situation sucht und sein eigener Vorteil wäre, David loszuwerden, sondern er stellt seine eigenen Vorteile zurück und stellt sich loyal zu seinem Freund. Das andere ist, dass er allerdings diese Freundschaft auch nicht als Einbahnstraße betrachtet. David macht das genauso. An einer anderen Stelle ist es so, dass Jonathan David quasi das Versprechen abnimmt, dass wenn David König wird, er quasi nicht wie das, was damals üblich gewesen wäre, alle seine Konkurrenten, also die gesamte Familie Sauls auslöschen soll, sondern dass er sich gnädig gegenüber seinen Nachfahren und Jonathan selbst verhält. Also das ist wirklich eine Freundschaft, wo beide nicht ihren eigenen Vorteil suchen, sondern sich gegenseitig unterstützen und wo man auch sehen kann, dass Jonathan David wirklich hier im Glauben stärkt. Ne? Das ist das, was er hier macht. Er nimmt sich selbst zurück und er stärkt seinen Freund, der gerade in einer wirklich, wirklich schlimmen Situation ist und erinnert ihn nochmal an die Verheißung Gottes, die er ihm gegeben hat, dass er nämlich irgendwann König sein wird über Israel und dass er ihn auch nochmal ermutigt, wirklich daran zu glauben, dass Gott ihn da durchtragen wird. Und das ist was hier diese krasse Freundschaft ausmacht. Ja, die sind beide gläubig, sie sind beide Menschen, die sich auf Gott verlassen und sie sind beide Menschen, die ihren eigenen Vorteil in dieser Beziehung nicht suchen, sondern sich gegenseitig stützen und sich gegenseitig aufbauen. Und das ist was biblische Freundschaft ausmacht. Das ist auch das, was der König Salomo im Prediger schreibt, zwei sind besser dran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und ich glaube, dass wir als Christen auch solche Freunde brauchen. Ja, weil erstens, Gott hat uns per Schöpfungsordnung nicht als Einzelgänger geschaffen, sondern als soziale Wesen. Ja, kein Mensch kann für sich alleine leben und rumexistieren, ohne dass er sich gegen das, was Gott auch beschlossen hat, dass Menschen miteinander in sozialen Beziehungen leben sollen, lebt. Nein, wir brauchen Menschen, die uns lieben, und wir brauchen Menschen, die uns im Glauben stärken und ermutigen. Ja, wenn man sich jetzt nochmal Davids Situation vorstellt, ich meine, das ist furchtbar gewesen. Das ist auch noch was zu dieser Geschichte dazu gehört. Er ist erst Feldherr in dieser Armee von Saul, heiratet die Tochter von Saul. Dann versucht Saul, weil er zu erfolgreich ist, ihn umzubringen, und er muss seine komplette Familie, sein komplettes Umfeld verlassen und in eine Wüste fliehen. Und eigentlich sind alle gegen ihn, alle jagen ihn. Und dann ist da doch dieser eine Freund, der ihn tatsächlich aufbaut in der Situation. Ich glaube, das ist für ihn Gold wert gewesen. Ja, man braucht Menschen, die für einen da sind. Ja, wenn wir jetzt ein eigenes, vielleicht schwieriges soziales Umfeld haben, auf der Arbeit oder in unserer Familie, dann brauchen auch wir Menschen, die unsere Lebenssituation kennen und denen wir uns anvertrauen können, ja, mit denen wir solche Momente haben können, dass man des gemeinsamen Gebets und des gemeinsamen Redens über diese schwierigen Situationen, und die einen auch ermutigen. Und Gott hat die Gemeinde gegeben, damit wir uns gegenseitig ermutigen. Das ist auch klar. Also wir sind jetzt alle hier, weil Gott uns als Gemeinde zusammengeführt hat. Aber wir brauchen auch Menschen, mit denen wir was Tieferes haben. Ja, in den Sprüche 18, Vers 24 steht, vielleicht so ein bisschen zynisch, ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen, doch es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als sein Bruder. Ja, es geht bei Freundschaft nicht darum, dass man irgendwie Bekannte hat und viele um sich herum hat, mit denen man irgendwie mal so ein paar coole Momente hat und mit denen man irgendwie den gleichen Fußballverein gut findet oder halt andere oberflächliche Gemeinsamkeiten, sondern es geht darum, dass man wirklich Menschen um sich herum hat. Das müssen nicht viele sein, aber dass man ein paar Menschen um sich herum hat, die wirklich Gutes für einen wollen. Ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Das ist ja auch das, was man bei David und Jonathan sieht. Die wollen beide Gutes füreinander, weil sie einander wirklich lieb haben. Wir brauchen wirklich tiefgehende Freundschaften mit Menschen, die unsere Lebenssituation wirklich kennen und denen wir uns anvertrauen können. Und es geht auch noch darüber hinaus, als das, was hier bei David und Jonathan der Fall ist. Ja, wir brauchen nicht nur Ermutigung, sondern wir brauchen auch Rechenschaft und Korrektur. Ja, wir brauchen auch Menschen, die uns spiegeln, und Menschen, die uns gut genug lieben, um uns die Wahrheit zu sagen, wenn wir jetzt Wege gehen, die falsch sind vor Gott. Ja, das ist auch was zum Beispiel in Sprüchen über Freundschaft steht. Ne? Was muss ein Freund noch können? Den finde ich ein bisschen hart, den Spruch, aber der gehört auch dazu. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt und überreichlich des Hassers Küsse. Also wir brauchen nicht nur Leute um uns herum, die uns die ganze Zeit sagen, oh, das ist alles toll, was du machst, und ja, mach so weiter, folge deinem Herzen und so weiter und so fort. Und dann folgt man seinem Herzen und fährt mit dem Auto irgendwie, weil man das toll findet, einen fetten Stunt und baut dann einen Unfall und hat sich komplett verletzt. Oder biblisch gesprochen, wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich falschen Weg geht, sich von Gott abwendet oder Ehebruch begeht oder betrügerisch lebt und er dann nur Leute um ihn herum hat, die ihm sagen, es ist alles gut, es ist alles kein Problem, folge deinem Herzen, mach, was du willst, du bist gut, so wie du bist, dann ist das auch nicht das, was wahre Freundschaft ausmacht. Aber wahre Freundschaft bedeutet auch, dass man jemanden sagt, wenn er sich selbst zerstört. Und deshalb sollte man echte Freunde haben. Ja, nicht nur Bekannte, sondern Freunde, denen man sich anvertraut und denen man gegenüber auch Sünden bekennen kann. Und das ist was, das gibt es nicht häufig. Ja, nicht jeder, den man in seinem Umfeld hat, ist dazu in der Lage, das so zu machen. Man muss dazu eine gewisse Weisheit haben und man muss sich da gegenseitig gut kennen. In Sprüche 25, Vers 11 steht auch so ein toller Spruch, goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Das ist natürlich jetzt alles metaphorisch gesprochen, aber es geht nicht nur darum, dass man Leute hat, die einem mal irgendwie ermutigen und mal irgendwie kritisieren, sondern es geht darum, dass man Freunde hat, die die Lebenssituation kennen, die einen wirklich lieb haben und wirklich das Beste wollen und aus dieser Motivation heraus auch richtige Worte zur richtigen Zeit sagen und alles in unserem besten Interesse machen und in Weisheit. Ich habe gerade zum Beispiel das Thema Kritik angesprochen. Das ist nicht was man jedem einfach überlassen sollte. Ich habe mal ein interessantes Zitat gehört aus einer Predigtreihe über Ehe von einem Theologen, der heißt R.C. Sproul, der ist leider schon verstorben. Und der hat mal das Thema Kritik und Komplimente angesprochen. Er hat gesagt, dass das war jetzt eine Zahl, die hat er so aus der Luft rausgegriffen. 95% der Leute, die uns kritisieren, meinen es nicht gut mit uns. Ja, das ist jetzt mal aus der Luft herausgegriffen, aber man hat selten Leute, die einen wirklich genug lieben, einem die Wahrheit zu sagen und zu sagen, das, was du gerade machst, ist falsch, aber es nicht gleichzeitig aus irgendwelchen eigennützigen Motiven machen oder weil sie einfach typisch deutsch sind und gerne Sachen kritisieren. Weil das gibt es ja tatsächlich auch. Und das sind die Freunde, die wir brauchen. Wir brauchen Leute, die uns ermutigen, wir brauchen Leute, die uns im Zweifel auch die Wahrheit sagen und wir brauchen Leute, die auch in den Situationen, wie David auch in schwierigen Situationen waren, für uns da sind. Also nicht nur Freunde, die man mal irgendwie beim Clubtreffen einmal in der Woche trifft, beim Sport, sondern Leute, die im Zweifel auch zu einem kommen, wenn es einem gerade nicht gut geht. Das ist alles schön und gut und ich glaube, dass auch keiner irgendwie sagen würde, ich brauche keine Freunde. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass wir häufig nicht unbedingt solche Freunde um uns herum haben. Es gibt Situationen, wo wir halt allein sind. Und das beste Beispiel ist tatsächlich wieder David. Ne, der hatte diese wundervolle Freundschaft mit Jonathan und dann musste er fliehen und ist in der Wüste gewesen und hat sich da in Höhlen versteckt. Mit irgendwelchen Leuten, die er getroffen hat, die auch Saul nicht abkonnten und mit denen er sich dann zusammengetan hat. Das heißt, er hat einfach einen Großteil seiner Lebenszeit nichts von dieser Freundschaft gehabt. Und das ist auch was wir uns vor Augen führen müssen. Es gibt auch Situationen in unserem Leben, da haben wir Freunde vielleicht in unserem Leben mal gehabt, aber es gibt Lebensumstände, die dafür sorgen, dass wir das nicht mehr haben. Beispiel zum Beispiel auch Paulus. Der Apostel Paulus hatte auch Gefährten. Der hatte zum Beispiel einen Barnabas. Und dann hatte er irgendwann Streit mit Barnabas und dann ist diese Freundschaft auch irgendwie auseinandergegangen. Die beiden sind getrennte Wege gegangen. Dann hatte Paulus ganz viele Leute, wenn man seine Briefe durchliest, dann grüßt er immer irgendwelche Leute in irgendwelchen Provinzen im Römischen Reich. Und am Ende seines Lebens, im 2. Timotheusbrief, schreibt Paulus, alle haben mich verlassen. Keiner ist übrig geblieben. Außer noch Timotheus und Timotheus ist irgendwo anders, dem muss er deswegen einen Brief schreiben. Das ist die Realität. Und das ist, glaube ich, auch die Realität, mit der wir oft konfrontiert sind. Ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, das ist so Allgemeinwissen. Also ich glaube, jeder wünscht sich solche Freunde. Jeder wünscht sich Freunde, die immer da sind. Jeder wünscht sich Freunde, die einem die richtigen Worte zur richtigen Zeit sagen. Jeder wünscht sich auch Freunde, die einen von falschen Wegen zurückbringen auf richtige Wege. Aber ich glaube, dass wir das häufig nicht haben. Ich glaube, dass wir häufig einfach durch Lebenssituationen gehen, wo viel Arbeit ist, man keine Zeit hat, familiäre Umstände dazwischen kommen oder vielleicht sogar Freundschaften auseinandergehen oder man umzieht und man deswegen sein soziales Umfeld verliert. Und man muss mal ehrlicherweise sagen, Telefonate können das nicht ersetzen, wenn man irgendwie halt jemanden auch braucht, der für einen da ist. Und Freunde enttäuschen auch. Stichwort Barnabas und Paulus. Man kann jetzt viel darüber debattieren, wer von beiden dran schuld ist, dass das auseinandergegangen ist. Aber wir sind alle Sünder. Wir sind alle eigentlich darauf gepolt, dass wir Beziehungen durch unseren Egoismus zerstören. Und deswegen ist es so, dass auch Freundschaften zerbrechen und kaputt gehen und wir auch deswegen keine Freundschaften haben, die wirklich so tief gehen, weil wir durch unser eigenes Verhalten da Keile zwischentreiben. Und letztendlich gibt es 3 Tipps, die ich geben möchte, wie man dagegen angehen kann. Das eine ist, sich aktiv um Freundschaften zu bemühen durch Gebet, dass man Gott wirklich darum bittet. Ne, Jesus sagt selbst, dass wenn wir Dinge nach seinem Willen bitten, dass er sie tun wird. Und Freundschaft ist nach Gottes Willen. Wie gesagt, Gott hat selbst gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das bezieht sich nicht nur auf Ehe, das bezieht sich generell darauf, dass Menschen nicht zum Alleinsein geschaffen sind. Bete dafür und begib dich aktiv unter Menschen. Also es ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn man keinen Kontakt mit anderen Menschen hat, dann wird man auch keine Freundschaften aufbauen. Das ist ganz einfach so. Na, zum Beispiel kann man in Gemeinde gehen, man kann versuchen, sich mit Leuten zu unterhalten, zu schauen, ob man gleiche Interessen hat. Ja, gleiche Interessen sind auch wichtig bei Freundschaften. David und Jonathan hatten zum Beispiel den Glauben oder auch ihren gemeinsamen Beruf als Kriegsleute damals. Und das andere ist, neben sich aktiv darum bemühen, Freundschaften zu bekommen, ist auch Freundschaften zu erhalten. Ja, wenn man Freunde hat, dass man sich aktiv darum bemüht, sich miteinander zu treffen, sich auszutauschen über das eigene Leben und auch irgendwie gemeinsame Interessen zu verfolgen. Und das Letzte ist, dass man sich nicht nur Freunde wünscht, wie Jonathan Freund ist, sondern dass man selbst auch so ist, dass man auch bereit ist, in Freundschaften zu investieren und seine eigenen Interessen zurückzustellen. Ja, dass man nicht irgendwie in Beziehungen reingeht und als Einbahnstraße erwartet, dass alle anderen immer alles für einen ganz toll machen und ganz toll tun, sondern dass man selber auch rein investiert und sich halt auch Leute sucht, die so sind wie Jonathan. Das ist die eine Sache. Ne? Also man kann aktiv versuchen, Freundschaften zu gewinnen und Freundschaften zu erhalten. Das Letzte ist aber, muss man sagen, dass auch das nicht immer funktioniert. Das ist ganz einfach so, das sagt die Erfahrung. Dass trotz allem, wie man sich bemüht, es auch manchmal sein kann, dass es schwierig ist, Freundschaften zu erhalten durch irgendwelche Umstände oder dass, wenn es, naja, so wie bei Paulus läuft, dass die Lebensumstände tatsächlich so ist, dass man keinen Kontakt mehr zu Menschen hat, mit denen man irgendwie vorher viel zu tun gehabt hat. Und auch da ist es wieder, David, der uns helfen kann. David hat, ich meine, ein Lied geschrieben über die Freundschaft zwischen ihm und Jonathan. Das ist ein ganz berühmtes Lied am Ende, als Jonathan tatsächlich dann bei einer Schlacht ums Leben kommt, schreibt David ein Lied, wo er die Freundschaft zwischen ihm und Jonathan besingt. Aber als Gegenzug dazu, dass er dieses eine Lied zur Freundschaft mit Jonathan geschrieben hat, hat er Dutzende und Aberdutzende Lieder geschrieben über Gott, der ihn aus seiner Not befreit hat und der ihm wirklich ein Freund war, der immer da war. Und das ist eigentlich auch die große Antwort auf das, was uns in dieser Welt immer begegnet, dass wir menschliche Beziehungen aufgrund von Situationen und Umständen oder aufgrund auch von unserer eigenen Sünde oder der Sünde von anderen nicht immer so einfach aufrechterhalten können und wir nicht immer die perfekten Freundschaft haben, ist zu wissen, dass das, was wir wirklich brauchen, dieser Freund, der immer da ist, dass das Gott selbst ist. Ja? Matthäus 28 heißt es, dass Jesus bei uns ist bis ans Ende der Tage. Das heißt, als David in dieser Höhle war, als Paulus in diesem Gefängnis war, irgendwo in Rom, haben sie alle Freunde verlassen. Keine Frage. Aber es gab einen, der immer noch da war, und das war Jesus. Ja, Gott ist dieser perfekte, immer loyale, der immer unser Bestes will. Ja, Gott ist derjenige, der uns perfekt immer da kritisiert, wo wir es brauchen und der das aber auch auf eine gute Art und Weise macht. Ne, man muss einmal daran denken, zum Beispiel Jesus, der hat mal, als er noch auf der Erde war, sich mit einer Frau unterhalten an einem Brunnen, die zigmal Ehebruch begangen hat. Viermal, fünfmal. Und am Ende des Tages beschimpft er sie nicht, sagt ihr nicht so nach guter alttestamentarischer Manier, wobei auch alttestamentarische Manier ist von Gnade geprägt, aber er sagt ihr nicht, wie es die Pharisäer vielleicht gemacht hätten, dass sie eine Hure ist und dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden muss, sondern er überführt sie auf eine gnadenvolle und liebevolle Art und Weise und zeigt ihr aber trotzdem, dass der Weg, den sie geht, komplett falsch ist. Gott kann das, dieses richtige Wort zur richtigen Zeit reden, durch sein Wort, im Gebet, aber er kann das. Und er kann uns auch da Mut geben, wo wir Mut brauchen. Ja, Jesus macht das selbst gegenüber seinen Jüngern. Johannes 16, Vers 33, das ist so das Letzte, was Jesus ihnen sagt, bevor er ans Kreuz geht, also mit einer der letzten Sachen. Und da ist er derjenige, der sie wirklich ermutigt, dran zu bleiben am Glauben, so wie Jonathan das mit David gemacht hat. Ja, Johannes 16, Vers 33, da sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir brauchen zwar auch Menschen um uns herum, ja, wir brauchen auch Menschen, die gut zu uns sind, die wirkliche Freunde sind, aber es ist eben nicht garantiert, dass das immer der Fall ist und dass wir immer jemanden an unserer Seite haben, der uns versteht und der uns auch in dem Moment das gibt, was wir brauchen. Aber wer Gott zum Freund hat, der hat garantiert immer jemanden an seiner Seite, der ihn versteht. Und ich finde es immer ganz interessant, dass tatsächlich Jesus selbst uns auch seine Freunde nennt als seine Jünger. Das ist nämlich das, was in Johannes 15, die Verse 12 bis 11 steht. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Also Jesus gibt uns den Befehl, dass wir einander gute Freunde sind. Ganz klar. Und das sollte auch der Anspruch sein. Und es ist auch gut danach zu streben, gute Freunde um sich herum zu haben und auch selber ein guter Freund zu sein. Aber letztendlich ist derjenige, der unser großes Vorbild ist und derjenige, der diesen Anspruch auch immer erfüllt, nur Jesus selbst. Ja, er ist derjenige, der im Himmel war, der alles hatte beim Vater, was er gebraucht hatte, der Jesus Gott selbst, der über alles herrscht und nie irgendwie leiden musste. Und der wird Mensch und gibt sein Leben hin, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, damit, wenn wir an ihm glauben, Vergebung für unsere Sünden erhalten dürfen. Und als Konsequenz dieser Vergebung, dieser Versöhnung mit Gott, haben wir auch Gottes Freundschaft geschenkt bekommen. Das, was Jesus hier sagt, das ist nur möglich, weil er sich selbst hingegeben hat. Dass das, was Gott auch über Abraham zum Beispiel sagt, den er einen Freund Gottes nennt, dass das nur möglich ist, weil Jesus sich selbst hingegeben hat und somit der perfekte Freund ist. Und wenn du das noch nicht hast, wenn du Gott noch nicht deinen Freund nennen kannst, weil du noch nicht an Jesus glaubst, dann ist heute eigentlich der perfekte Tag, um das zu tun. Eigentlich ist immer der perfekte Tag, ja, wenn du davon hörst. Ja, weil das ist das große Problem von uns Menschen, ist nicht nur, dass wir nicht einander selbst keine guten Freunde sind, sondern dass wir durch unsere Sünden von Gott getrennt sind und dass uns deswegen auch irgendwann, wenn wir dann mal vor Gott stehen und uns für das verantworten müssen, was wir getan hatten, Gottes Zorn droht. Und Jesus hat sein Leben hingegeben, damit, wenn wir daran glauben, wenn wir umkehren von unserem alten Leben ohne Gott und ihm unser Leben anvertrauen, dass wir dann erstens nicht gerichtet werden für das, was wir getan haben, für die Sünden, die wir begangen haben, sondern dass wir auch noch zweitens Gottes Freunde sein dürfen. Ja, dass diese Beziehung, die wir uns eigentlich wünschen, dass wir jemanden in unserem Leben haben, der wirklich unser Bestes will, der uns das gibt, was wir brauchen zur richtigen Zeit, dass wir das in Jesus selbst haben. Und das ist das, worauf wir uns auch, wenn wir daran schon glauben, auch immer wieder zurückbesinnen dürfen. Ja, dass, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass wir zu Jesus selbst kommen können, dass wir ihm uns anvertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass er uns zur richtigen Zeit auch das gibt, was wir brauchen. Und letztendlich ist es auch Jesus derjenige, dem wir darum bitten dürfen, dass wir auch wirkliche, echte Freunde bekommen dürfen. Ja, denn wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann wird er uns das auch geben. Und trotzdem wird man nirgends einen besseren Freund finden als Jesus selbst. Damit möchte ich schließen.